Ihr hört Beziehungsstatus kompliziert. Der Podcast zwischen Psychologie, Patriarchat und Paartherapie.
Von Vanessa, Politikwissenschaftlerin, und Lukas, Psychotherapeut in Ausbildung. Heute geht es um das Thema Streit. Falls ich heute so klinge, als hätte ich ein Fischstäbchen quer im Mund, wie Vanessa das immer sagt, das liegt daran, dass ich leider an der Zungenspitze eine Afte habe und das ein bisschen unangenehm ist beim Reden. Das habe ich leider öfter, also falls ihr da super Tipps habt, gerne her damit. Und falls man im Hintergrund das Propellerflugzeug von Friedrich Merz gehört hat.
Hat er ein Flugzeug?
Mhm.
Was, warum?
Wie, warum? Jeder reiche,
Spaß an der Freude.
Jeder reiche weiße Mann hat ein eigenes Flugzeug.
Das ist doch wild, das wusste ich nicht.
Unser neuer Bundeskanzler.
Dann bist du hast komplett falsch in die Folge gestartet. Wir sind ja jetzt schon bei den News der Woche.
Entschuldigung.
Okay, dann machen wir halt erst heute mal die News der Woche, bevor wir...
Nein, niemals. Wir müssen uns an den Skript halten.
Wirklich?
Ja.
Aber es war jetzt so ein schöner Übergang.
Ja, das müssen sich die Leute jetzt erstmal merken.
Boah, das ist wie beim Hund, wenn du den in so ein Feld schickst und dann muss er erst in die andere Richtung laufen.
Belohnungsaufschub nennt man das.
Recovery. Nicht Recovery.
Memory
Retrieve. Memory Retrieve, so, das würde ich sagen. Okay, na gut, dann wie war denn deine Woche, mein Schatz?
Meine Woche war, weiß ich gar nicht, irgendwie ganz normal.
Naja.
Ich habe wieder gearbeitet.
Ja.
Und das macht eigentlich Spaß. Ist aber auch anstrengend. Gerade wenn der Job aus 85% Reden besteht und einem die Zunge wehtut.
Ist das heute schon aufgefallen?
Ich glaube, ich habe dann so ein bisschen vermieden zu sprechen und dadurch dann einfach so ein bisschen noch undeutlicher gesprochen oder halt weniger gesagt. Aber ja, wenn man Einzeltherapie hat, dann kann man nicht nichts sagen. Und deswegen musste ich da durch und habe vorher so ein bisschen mit Schmerz Tabletten, also diese Lutschbonbons dagegen.
Du könntest auch so klischee-therapeutmäßig, also auch wenn du noch keiner bist, aber einfach so, so einer sein. Ja, meinst du, so bist du einer?
Oder einfach eine halbe Stunde gar nichts sagen. Nee, ich, manchmal muss ich mich bremsen.
Bist wirklich?
Ja, weil, ja, das ist bei den Adoleszenten so, die, die haben oft nicht so richtig einen Plan und dann brauche ich manchmal so ein bisschen mal so eine Info.
Ja, jetzt frag dich mal, wie das ist, wenn ich mich mit dir unterhalte.
Verstehe ich nicht.
Du bist mein Adoleszent.
Ich bin ja auch noch heranwachsend, ich bin auch noch gar nicht erwachsen.
Dein Frontal Lobe ist developed. Über die Zeit bist du hinaus, mein Lieber. Die Ausrede gilt nicht mehr.
Naja, wie war deine Woche? Ich will lieber ablenken.
Besser als deine, glaube ich. Meine Woche war eigentlich sogar richtig gut,
okay.
Muss ich sagen.
Dann erzähl doch mal.
Also, weil seit der letzten Woche habe ich erstmal richtig gute News bekommen, die darf ich nicht sagen. Aber da haben wir uns sehr gefreut, haben wir sogar darauf angestoßen. Dann Wochenende, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht mehr. Was habe ich denn? Es ist so dumm. Jedes Mal bevor der Folge hätte ich mich mal auch mal 3 Minuten hinsetzen können und mal nachdenken können. Aber stattdessen sitze ich hier jede Woche und sage, ich weiß nicht mehr, was ich gemacht habe.
Am Sonntag waren wir bei Kiki.
Stimmt, da haben wir uns verquatscht ewig. Waren doch richtig spät noch da.
Nee, das war Freitag.
Ach so, stimmt, Sonntag warst du bei der Podcast-Aufnahme. Hä, das ist deine Woche.
Ja, ich hab's auch vergessen.
Ja, aber es passiert auch irgendwie immer so viel in einer Woche.
Ja, manchmal nein. Und dann weiß man gar nicht, was man erzählen soll.
Stimmt, du warst Sonntag bei Kiki zur Podcast-Aufnahme.
Richtig, ja.
Als Profi quasi. Mhm. Und?
War aufregend.
Worüber habt ihr gemacht?
Ja, über Therapie. Das ist ja mein Thema. Und auch Kikis Thema. Und ja, da bin ich mal gespannt auf die Folge, wann
Bist
die rauskommt.
Bist du zufrieden?
Weiß ich nicht, ich habe die noch nicht gehört. Ich kann die ja nicht hören. Kiki, wenn du das hörst, schick mir bitte die Folge. Ich möchte sie anhören.
Ja, aber ich meine, warst du mit deiner Performance erstmal zufrieden?
Ja, ich war zufrieden.
Und
was hast Ich glaube, so? Ich habe alles das, was ich auch so bei uns gesagt habe, habe ich sehr unterbringen können. Und wir haben auch ein bisschen über Privates gesprochen.
Ja.
Und ich glaube, es ist eine sehr runde Folge. Bin gespannt.
Ich glaube, die wird richtig gut, weil Kiki hat irgendwie so ein Talent, nochmal so komplexere Sachen so runterzubrechen. Und nochmal nachzuhaken an der richtigen Stelle oder so.
Mhm.
Und so, ich finde du, also ich meine, mal abgesehen davon, dass du dich mit dem Thema auskennst, ist es auch was dem Herzen liegt und Kiki liegt dir am Herzen und Kikis mentale Gesundheit liegt dir am Herzen. Ihr habt da ja auch nochmal irgendwie so eine besondere Beziehung zueinander, was das Thema angeht. Also ich glaube, das wird bestimmt eine coole Folge.
Ja.
Aber kommt erst im Sommer irgendwann, ne?
Weiß nicht, ich muss mal Kiki fragen.
Ja, ich glaube, die kommt erst im Sommer. Meine war ja die erste Folge und die kommt natürlich dann auch als erste.
Glaubst du?
Das weiß ich sogar, weil es macht sonst keinen Sinn, weil wir haben voll darüber, viel darüber geredet, dass es halt die erste Folge ist.
Okay.
Kiki war ja auch ein bisschen aufgeregt.
Wird alles rausgeschnitten jetzt.
Aufgeregt. Nee, es war gar nichts rausgeschnitten.
Nee, dass es die erste Folge ist, meine ich nur.
Ach so, nein, das war ja kein Geheimnis, das hat sie ja erzählt.
Na gut.
Nee, stimmt, das haben wir gemacht, das war nett. Und da habe ich auch noch mal ein paar Jobfragen gestellt, weil Kiki ist ja quasi der Profi im Influencer-Business und da muss ich manchmal ein paar Sachen fragen. Mhm. Meistens richtig langweiligen Kram, so über Steuern oder Auto oder keine Ahnung, was man halt so machen muss als selbstständige Person. Ja, und ansonsten, ja, beruflich war es für mich eine sehr spannende Woche. Zwei große Sachen sind passiert. Mhm. Kann ich beide nicht erzählen, aber zwei Später. Große Entscheidungen quasi ja. getroffen.
Ist aufregend. Ja. Jetzt sind wir wie diese Leute, die sagen, die ich habe da was im Hintergrund geplant, aber ich darf noch nicht drüber reden.
Ja, ich hasse das auch immer, wenn Leute das machen, aber es ist so.
Ja.
Weil bei dem einen ist es, schützt das andere und bei dem anderen ist es, glaube ich, einfach verboten.
Ja, deswegen.
Und, aber was ich erzählen kann, glaube ich, ist, dass wir nächste Woche hingehen können, um uns die T-Shirts mal anzugucken.
Das kannst du erzählen. Ja. Habe ich gesehen, habe ich eine Termineinladung bekommen von dir.
Ja, ich habe das nochmal angefragt, ob wir es verschieben können, weil das war ein bisschen blöd mit deinem Arzttermin, aber...
Ja, schauen wir mal, im Zweifel.
Für alle, die jetzt nicht wissen, worüber ich rede, ich möchte T-Shirts besticken lassen mit so... Ja, feministische Sprüche ist vielleicht zu viel gesagt, einfach so Fuck-You-Sprüche.
Ein paar sassy...
Sassy Vibes auf T-Shirts und...
Und ich will einfach nur ein neues T-Shirt bekommen.
Ja, Lukas möchte auch. Und es wird vermutlich, also so wie es momentan aussieht, ich hoffe, es klappt mit denen, mit denen wir das momentan planen, wird es dann auch so sein, dass es auch mehrere Größen gibt, also jetzt nicht nur S bis L. Und ja, ich glaube, die werden cool werden und es sollen Shirts einfach sein, die einen so durch den Tag tragen und vielleicht ist es auch nur ein Backprint, das weiß ich noch nicht, beziehungsweise es ist kein Print, sondern eine Stickerei.
Mhm.
Und die dann irgendwie, wo dann so, ach, keine Ahnung, einfach so fuck you quasi steht und man hat einen Blazer drüber und man kann das auf der Arbeit anziehen.
So ein bisschen oder rausblitzen lassen.
Mir hat eine Followerin geschrieben, sie hat auch so ein Shirt, mhm. also ist nicht von mir obviously, die gibt's ja noch nicht, sondern sie hat einfach auch so ein Shirt, auf dem hinten was draufsteht und sie meinte, sie ist Juristin und manchmal zieht sie das vor Gericht an. Man darf nicht vergessen, dass man das anhat, ja, aber man hat ja eh sein Dings da drüber. Ich weiß nicht, wie das heißt. Ja, genau. Aber, oder auch so, ich finde, es reicht selbst schon, wenn man so von innen dran gesteckt ist. Wenn man einfach weiß, wenn gerade vermutlich irgendein alter weißer Mann frech zu einem ist, dass man einfach so innerlich denken kann, so, okay, Wusa, es steht auf meinem Arm, dass du mich in Ruhe lassen willst.
Und du kannst es nicht sehen, ja. aber ich weiß, dass es da ist.
Das ist mein Traum. Solche Shirts möchte ich und die sollen natürlich auch anständig produziert werden und deswegen werden die jetzt auch nicht 10 Euro kosten, sondern vermutlich ein bisschen mehr.
Mhm.
Aber da stehe ich auch komplett hinter, das ist mir auch komplett egal, was Leute dazu sagen. Das soll faire Löhne für alle, die daran beteiligt sind, sein. Außer für mich, weil ich mache es für Oma. Aber das ist auch okay.
Du machst es, damit die Leute deine Message tragen.
Ja, weil es vielleicht auch für mein Ego. Who knows? Ja,
dann schickt uns Fotos, wenn ihr die T-Shirts
anhabt. Ja, aber das dauert noch ein bisschen, der Prozess. Aber auf jeden Fall, da können wir nicht so reingehen. Das ist doch cool, oder?
Mhm.
Na gut. Okay, oh mein Gott, ich muss mich hier verbiegen. Weil meine News der Woche sind...
Zurück zum Propellermännchen.
Zum Propellermännchen. Das ist eine nette Umschreibung für unseren neuen Bundeskanzler. Seit jetzt, heute, gestern.
Achtung, ich muss noch einmal Platz schaffen für unseren Einspieler. Der kommt nämlich jetzt. NDW News der Woche. Jetzt hast du wieder drüber gelabert.
Ja, wir haben einen neuen Einspieler. Wie hat er euch gefallen? Schon am Anfang mit Intro und jetzt noch mit Kategorie-Einspieler.
Mhm.
Wir sind jetzt professionell, Leute. Als nächstes kommt natürlich der Spotify-Vertrag.
Klar.
Lieber nicht. Ich möchte nicht so einen Knebelverträge. Dann muss ich wieder aufpassen, was ich sage. Wisst ihr, hier kann ich sagen, was ich will.
Wirklich? Alles? Ja. Nicht, dass wir geshadowbanned werden, wie bei Insta.
Bei Insta muss man dann immer Bikini-Bilder dazwischen schieben, damit man wieder einen Algorithmus zurückfindet. Bikini, Bikini, lustig, lustig, haha, Beziehung, Bikini. Jetzt sind wir wieder drin.
Wir haben ja nicht mal was Verbotenes gesagt, und du hast es trotzdem gemacht.
Ja, jetzt der Bundeskanzler gesagt, da wäre ich auf Insta schon weggecancelt worden. Ja, das ist viel zu politisch. Also, es geht um Fritsche Merz. Was ist unser Spitzname?
Fritsche Merz, Sabbeltünkram.
Also, ja, stimmt, das hat Olle Scholz gesagt. Das war unser...
Oh, Olle Scholz.
Olle Scholz war mein Spitzname für Olaf, den Kleinen. Ich finde den süß. Also, ich weiß, der ist nicht so süß, politisch gesehen.
Der hat auch faustdick hinter den Ohren
richtig,
mit seinem
aber wenn man Ex-Skandal. Den so, richtig, aber wenn man den so anguckt, kriegt man Mitleid einfach.
Ich finde den auch knuffig.
Ich finde den auch knuffig. Der hat so Olaf-Vibes halt. Aber ich habe ihn trotzdem immer Olle Scholz genannt. Das geht gut von der Lippe, weißt du. So wie Merkel halt einfach Merkel war. Jeder braucht ja so einen Spitznamen. So wie ich Klemmi bin. Wie heißt Friedrich jetzt bei uns im Zuhause?
Fritze.
Also auf TikTok heißt er Fotzenfritze.
Olle Merz.
Olle, nee, das hatte ich ja
ich
jetzt
schon. Ich finde aber Oll.
Das finde ich als eigentlich der falsche Name, weil der ist 69 und so Oll sieht er gar nicht aus.
Der ist aber wie Stromberg.
Das stimmt.
Hast du diese CDU gesehen? Die Ausschnitte von dieser ZDF-Ding? Ja. Habe ich nur bei TikTok gesehen. Ich muss diese Doku gucken. Vielleicht machen wir das gleich.
So witzig aus.
Ich?
Nein, das Video. Nein, wir müssen die Leute abholen. Also,
ein
Video.
Es gibt eine Dokumentation über die CDU. Mhm. Und da kommt Merz. Da wird Merz gefilmt. Mhm. Und die CDU.
Ja.
Und dann machen die so eine Disco-Party da in diesem Wahlkampfbüro.
Das ist so falsch dargestellt.
Im Konrad-Adenauer-Haus?
Ja, die haben einfach in ihrer Mittagspause, das nennen sie Disco-Pause oder sowas ähnliches. Das ist nicht eine Disco-Party. Es ist einfach mittags um 12, bei helllichtem Tageslicht, sind da so 10 Leute, die im Konrad-Adenauer-Haus einfach so tanzen. Und ehrlich gesagt, ich finde es komplett cool.
Ja.
Also, ich meine,
ist cool.
Wir brauchen mehr Lockerheit und Cringigkeit im Leben. Und Cringe ist nur, was andere Leute daraus machen. Also, Cringe ist gut. Leute, seid mehr Cringe. Und tanzt auch bei eurem Arbeitgeber in der Mittagspause, wenn euch das gute Laune macht. Aber, weißt du, wenn du so allgemein fröhlicher, netter Mensch sein willst, dann sei doch halt einfach vielleicht nicht bei der CDU.
Das stimmt.
Das wäre jetzt mein Vorschlag.
Meiner auch.
Na gut, Friedrich Merz ist bei der CDU. Aber fangen wir von vorne an. Also, ich habe mir gedacht, keiner hat Bock wahrscheinlich auf den von den Leuten, die hier zuhören. Aber es tut immer gut, was über Fritsche zu wissen. Man muss ja sein Gegner, ist jetzt vielleicht zu viel gesagt. Man muss ja die Leute kennen, die jetzt Teil von vom Leben sind. Und Fritsche ist jetzt auch Teil von unserem Leben, Lukas. Es ist jetzt einfach so.
Wenn du Fritsche sagst, muss ich an Fritsche Lagerung denken. Und das macht man bei schwangeren Frauen, die notfallmäßig in die Klinik kommen.
Ja, okay, kenne ich nicht. Ich kann das weiter sagen.
Na gut, aber
muss ich jetzt
daran denken die ganze Zeit.
Ja, dann denk halt an schwangere Frauen. Das ist auch ein schöner Gedanke. Schöner als Friedrich Merz, oder nicht? Naja, auf jeden Fall habe ich gedacht, dass die News der Woche sind jetzt natürlich nicht, dass er Bundeskanzler ist. Ich hoffe, das wissen alle.
Die News der Woche sind aber, dass er nicht als allererster Kanzler oder Kanzlerin
nicht im ersten
Wahlgang Kanzler gewählt wurde, weil es so viele Abweichler gab in der kleinen Koalition.
Ja, das ist natürlich
auch
unangenehm. Und das baut perfekt auf das, was ich jetzt erzählen möchte. Denn ich dachte mir, es ist doch schön, jetzt, wo wir die nächsten 4 Jahre vermutlich miteinander verbringen werden, sich kennenzulernen. Deswegen stelle ich dir jetzt den Frische vor, falls du noch nicht so viel über ihn weißt. Also ich habe ja schon gestern einen TikTok gepostet, in dem ich über seinen Sohn geredet habe, der Doktorand der Philosophie ist und über Ethik und Moral promoviert hat, was ich ultra witzig finde. Das ist exakt mein Humor. Ich finde, es gibt nichts Lustigeres als einen rechtskonservativen Fuddeln, der jetzt Bundeskanzler geworden ist, der einen Sohn hat, der über die Fragen von Moral und Gewissen und dem besten Selbst oder dem idealen Selbst promoviert. Mhm. Ich würde so gerne mal bei denen am Tisch sitzen, aber nun gut.
Nur mal ganz kurz, was promovieren?
Doktorarbeit schreiben, das, was nach dem Master kommt bei manchen Leuten, die ein bisschen cray-cray im Kopf sind. Zum Beispiel ich.
Ich kann sagen.
Nee, das steht ja noch nicht, der Plan. Verschieben wir jetzt erstmal. Also, Friedrich Merz ist 1955 geboren in NRW.
Gefühlt richtig lange her.
Das ist richtig lange her, 69 Jahre, um genau zu sein.
Kommt aus dem Sauerland.
Das ist das Sauerland. Und das ist eine nette Ecke, da fragt man sich, warum bist du denn so verbittert geworden, alter Mann?
Weil da nichts los ist, oder nicht?
Der hat 3 Kinder, seine 2 Töchter, die gestern auch im Bundestag sitzen, und der benannte Dr. Merz.
Die sitzen nicht im Bundestag.
Die saßen da gestern rum.
Ja, auf der Gästetribüne.
Ja, saßen sie da oder nicht?
Ja, aber das klang so, als würden sie jetzt im Bundestag sitzen.
Nein, okay, sie saßen da mit ihm und haben seine Niederlage begleitet und dann seinen Sieg dann doch noch irgendwann gefeiert.
Die Frau war auch dabei.
Seine Frau war auch dabei, ja. Ich weiß nicht, wer die eingekleidet hat, aber die brauchen auf jeden Fall alle neuen Stylisten. Aber nun gut.
Vielleicht brauchen die einfach mal einen Stylisten.
Ja.
Oder die wollen so aussehen.
Jetzt lass mich doch mal
Entschuldigung.
Ausreden. So, jetzt.
Ich habe Sammelwasser getrunken.
Es dauert hier schon viel zu lange. Ich wollte ein schnelles Kennenlernen von Fritsche machen. 15:30
habe ich mir noch ein Energy reingeknallt.
Wie heißt denn das, wenn man jemanden so ganz schnell datet? Wie nennt man das denn?
Speed Dating
mit Fritze. Fritsche. Jetzt habe ich mich selber durcheinander gebracht. Also.
Frieda.
Weißt du noch, wann er geboren ist?
1955
in
Sauerland.
Ja, in NRW, nämlich. In Brilon, genau zu sagen. Brilon. Ich weiß nicht, wie man
Brilon.
Das der ist aktiv politisch seit den 80ern. Da frage ich mich, wie kann man nach 45 Jahren in der Politik nichts dazugelernt haben? Aber nur gut. Und zwischenzeitlich hatte er dann aber, war es dann ihm zu unangenehm und war dann in der Wirtschaft, um sich da ein bisschen das Ego streicheln zu lassen.
Angelo auch rausgecancelt.
Ja, lass mich doch.
Entschuldigung, Angelo ist
das
Angela
ist doch
Merkel
hier,
übrigens.
Das ist doch Storytelling, mein Lieber.
Ja, ich...
Das hat
kannst du nicht aushalten.
Ja. Und ich möchte ja erstmal reinstarten, weißt du, wir müssen ihn uns ja vorstellen. Also wir kennen alle die, Videos. Ja, wir kennen ja alle die Videos von hier Krischi Lindner, der jetzt gerade einen Hund totgefahren hat. Übrigens kann er da nichts für. Ich habe mir das angeguckt und Zeugenaussagen meinten, er konnte da echt nichts für. Das war so ein kleines Ding und der ist halt über den Parkplatz gelaufen, unangeleint. Und er ist halt drüber gefahren.
Ich darf nichts mehr sagen.
Wir lachen nicht, deswegen, weil der Hund tot ist, sondern weil wer, wenn nicht Krischi. Naja, gut, also wir kennen ja alle die Videos von Krischi Lindner, wie er da so als 17-jähriger Abiturient angefangen hat, schon Leute abzuzocken, beziehungsweise Big Money zu machen.
Probleme sind nur dornige Chancen.
Richtig, und das gibt's von Frische in dem Sinne nicht. Also es gibt lustige Videos, wie er so durch den Wald stapft. Er sieht ein bisschen aus wie Kohlenmunk-Peter da drin. Aber nicht so, weißt du, man kennt, es ist schwierig, an ihn ranzukommen. Weißt du? Und ich habe mich gefragt, was ist er für ein Mensch? Was bewegt ihn? Warum sieht er noch so jung aus, obwohl er so viel Gram in seinem Herzen trägt? Das ist, finde ich, ein Wunder.
Mhm.
Weißt du, wie viele Facelifts hatte dieser Mann schon? Oder hält er einfach sehr oft seinen Kopf aus dem Propellerflugzeug und, weißt du, da wird das Gesicht so nach hinten geweht? Wer weiß. Wenn er mal falsch rumfliegt, dann 80 Jahre gealtert. Naja, und er ist 89 Teil des Europäischen Parlaments geworden und dann 94, also schon noch 3 Jahre vor deiner Geburt, Lukas, da lagst du noch als Quark im Schaufenster, ist er Bundestagsabgeordneter gewesen.
Wann?
Geworden. 94.
Mhm.
Bis 2009, also eine ganze Weile. Und dann hat er von 2000 bis 2002 sogar den Vorsitz der CDU-CSU-Fraktion im Bundestag gehabt. Das war vermutlich für ihn das erste Mal, dass er, weißt du, Luft geschnuppert hat an der Macht. Da hat er Bock bekommen. Richtig. Und dann kam aber, wer kam da?
Angelo.
Angelo kam. Mette, könnte es sein, kam dann und hat gesagt, Fritsche, was?
Hitler kann das sein.
Ja, echt?
Wer ist unser Mette. Angelo Mette. Und dann, wer war davor?
Ach so. Also, ja,
Hitler, schön. Kann das sein?
Hast recht. Habe ich falsch, ist schon zu lange her. Dann kam Angela und Angela hatte halt einfach einen ganz anderen Take als er. Die CDU unter Angela Merkel war deutlich sozialdemokratischer orientiert, deutlich weiter der Mitte hingerichtet. Nicht umsonst hat Angela Merkel während der Geflüchtetenkrise einen relativ sozialen Standpunkt vertreten. Mhm. Das war Fritsche noch nie, also der ist nicht so geworden, der war schon immer so. Und damals war die CDU aber gar nicht so Fan davon. Die wollten das gar nicht. Die haben da das C in ihrem Namen noch ernst genommen und haben sich gedacht, nee, christliche Werte, da halten wir noch was von. Und haben Fritsche rausgeekelt. Und
Merkel hat ihn abgesägt schon.
Er wollte den CDU-Vorsitz mehrfach und hat ihn nicht bekommen. Und dann war Ansager so, mein Lieber, zieh dich doch mal zurück, mach doch mal eine Pause. Und dann, weißt du, er hätte alles machen können. Yoga, Retreat, Therapie. Stattdessen ist er Lobbyist geworden und zu BlackRock gegangen. Da muss man jetzt nicht so ultra doll drauf eingehen. Stellt euch einfach neoliberale, mittelnette Menschen vor. Geld geht über alles. Und da war er dann.
Und die wollten die Politik dahingehend beeinflussen als Lobbyist.
Ja, und da war er dann 16 Jahre und hat auch viel beim Cum-Ex-Thema mitgemischt. Also nicht nur ein Finanzskandal, trägt mit Sicherheit irgendwo Fritsche Mertes Unterschrift, beziehungsweise irgendwie Beteiligung, Fingerchen, was auch immer er gemacht hat. Selbst wenn er da nur den Kaffee serviert hat, er war mit Sicherheit mal in dem einen oder anderen Raum dabei. Und das ist natürlich relevant für alle, die jetzt vielleicht noch denken, ach, ich finde den eigentlich gut, den Typ, ich finde seine Takes gut, was auch immer. Egal, was eure politische Einstellung ist. Außer, ihr seid Multimillionäre, macht dieser Mann wirklich nichts für euch. Gar nichts. Selbst wenn ihr die rechtesten Rechten aller rechten Rechten seid, dieser Mann ist der falsche Politiker für euch. Und deswegen hat das auch so lange in der CDU nicht geklappt, weil die auch gesagt haben, Digi, was willst du denn? Was ist überhaupt deine Position? Das weiß er nämlich eigentlich auch nicht so richtig. Denn er ist wirtschaftspolitisch neoliberal, das heißt, er ist eigentlich Christian Lindner auf Wunsch bestellt, beziehungsweise Christian Lindner als Junge, also ist er vielleicht auf Wunsch bestellt. Naja, wie auch immer, auf jeden Fall, die beiden sind sich extrem ähnlich in ihrer politischen Position. Mhm. Man kann so gut wie keine Unterschiede feststellen, wenn man sich die mal anhört, außer in der Rhetorik. Das heißt, Merz ist zum Beispiel für Steuererleichterung für Reiche, gegen Mindestlohnerhöhungen, alles, was halt nicht sozial ist, sondern nur Dinge, von denen reiche Menschen profitieren, Immobilienbesitzer profitieren, Unternehmensführende profitieren, alles solche Sachen, die wirklich niemanden weiterbringen, weil auch wenn es vielleicht kurzfristig ein Unternehmen weiterbringt, wenn es den Menschen, die ein Unternehmen am Laufen halten, weil sie daran arbeiten, nicht gut geht, wird es auch irgendwann im Unternehmen nicht mehr gut gehen. Und genau sowas, also diese Art von Wirtschaftspolitik und diese Art von Denken führt natürlich dann auch zu Krisen und von Leuten, die sich alleine gelassen fühlen und dann rechte Politik wählen, weil sie irgendwie glauben, dass das die Lösung auf ihre Probleme ist. So, gesellschaftlich konservativ, das ist keine Überraschung. Also ich meine, zum einen ist er CDU-Politiker und zum anderen ist er auch noch rechtskonservativer CDU-Politiker. Und er findet Ehe für alle nicht so geil. Er hat auch mal, ich glaube, das war noch zu Zeiten von Westerwelle, irgendwie sowas gesagt wie, naja, mir ist das egal, wenn jemand schwul ist. Hauptsache irgendwie, es hat nichts mit mir zu tun oder mit Kindern. Also basically schwul, anscheinend in seinem Kopf irgendwas mit Pädophilie zu tun. Ja. Schon eine Weile her, aber nichtsdestotrotz. Auch da empfehle ich, lies doch mal ein Buch, mein Lieber. Natürlich gegen Gendern. Also ich meine, das ist das Standardprogramm. Und natürlich gegen Wokeness. Auch wenn ich mir nicht sicher bin, ob er weiß, was das ist. Dann
die ist meisten, die gegen Wokeness sind, wissen nicht, was Wokeness
ist. Ja, dann sieht er sich selber, und das finde ich eigentlich das Witzigste, als so ein Macher. Weißt du, er sieht sich als so, ich bin der Mann, der hier schon wieder zum Laufen bringt. Ich setze hier Regeln durch. Mhm. Und also er sieht sich als so jemanden, der hart durchgreift. Und wenn ich mir da seine Insel auf dem Kopf genau angucke, ich finde, der strahlt absolut gar nicht jemanden aus, der hart durchgreift. Ich finde, der strahlt jemanden aus, der 48 Sekretärinnen braucht, um seinen Alltag zu regeln.
Meinst du, der weiß, wie man weiße Wäsche wäscht?
Nee. Ich bin mir ziemlich sicher, der hat seit 44 Jahren, solange ist er mit seiner Frau verheiratet, keine Wäsche mehr gewaschen. Und wenn,
vermutlich nicht.
Dann Props an ihn.
Was glaubst du, macht er im Haushalt?
Schnitzen. Dafür müsst ihr die NDR-Reportage mit
Michel Abdullahi.
Mit dem Titel Männer und Haushalt oder sowas gucken. Extrem lustig und extrem traurig. Er liebt es, zu provozieren, also jetzt Merz, indem er so, der guckt einfach mal in der rechten Ecke rum, was er da so an populistischen Worten findet und dann benutzt er die einfach mal. Auch da bin ich mir nicht so sicher, ob er weiß, was sie bedeuten. Aber er ist natürlich gerne mal rassistisch. Er glaubt, dass Menschen wie er Opfer von Cancel Culture werden, wo ich mich frage, warum bist du dann Bundeskanzler geworden, wenn auch nur knapp. Da hätte die Cancel Culture fast funktioniert, das allererste Mal jemals. Und sieht sich halt selber als so einfach jemand, der mal Klartext redet, weißt du? Mhm. Und das beinhaltet dann zum Beispiel, dass er Kinder mit Migrationshintergrund als kleine Paschas bewertet. Das ist, glaube ich, auch was die meisten mitbekommen haben. Mhm. Er sieht Cancel Culture als die größte Gefahr unserer Demokratie. Für Meinungsfreiheit, so.
Ja, okay.
Und was komischerweise, was er auch nicht mag, wo ich mich frage, meine Güte, magst du überhaupt irgendwas außer vielleicht so Sauerfleisch oder so? Umweltverbände mag er auch nicht. NABU mag er nicht. Greenpeace mag er nicht. Findet er undemokratisch. Und ja, das Black mit Blacklock hatten wir ja schon. Und Hartz-IV-Empfänger damals, also zu dem Zeitpunkt, wo er die Aussage getroffen hat, waren es noch Hartz-IV-Empfänger, jetzt Bürgergeldempfänger, die sind nicht arm in seinen Augen. Mhm. Also die haben schon genug. Die sollen sich nicht so anstellen. Er ist halt absolut Team, Leistung muss sich lohnen. Und jeder Mensch, der diesen Satz benutzt, also, mein Respekt könnte nicht niedriger sein. Weil wie abgehoben, wie weltfremd, wie ungebildet muss man sein, um diesen Satz zu verwenden, um zu sagen, Leistung muss sich wieder lohnen. Haben diese Menschen, die diesen Satz benutzen, ein einziges Mal Menschen beim Leisten zugeguckt?
Vermutlich nicht, weil sie diese Leistung auslagern.
Bei 24-Stunden-Diensten im Krankenhaus, beim Putzen von fremden Wohnungen, beim Betreuen von fremden Kindern, jeden Tag irgendwelche ekeligen Krankheiten, die du da so Hand, Mund, Fuß irgendwas, was du da aus dem Kindergarten mitkriegst, um dafür 2.500 netto zu bekommen, wahrscheinlich nicht mal, haben diese Menschen mal so einen Mechaniker gefragt, wie sein Rücken drauf ist oder jemanden, der Krankenhausbetten durch die Gegend schiebt, weil er seit 25 Jahren auf ein richtiges Arbeitsvisum oder eine Arbeitserlaubnis fragt. Also, wie kann man glauben, dass Geld und Leistung eins sind? Wer mehr Geld verdient, leistet nicht mehr. Das ist so ein Trugschluss und so eine egozentrisch weltfremde Ansicht. da werde ich so aggressiv von.
Ich merke das schon.
Also.
Dann möchte ich gar nicht mit dir gleich über das Thema Streit reden, sonst springst du mir noch an den Hals.
Also da streite ich wirklich gerne mit Leuten, die sowas sagen, weil das, ich finde das einfach auch so gemein. Also ich missgönne das Leuten nicht mal, wenn sie Millionäre werden. Milliardäre ist doch mal ein anderes Thema. Manche Leute, also man arbeitet ja nicht hart, nur weil man Millionär ist. Die haben ja auch viel gearbeitet und auch hart gearbeitet. Aber der Umkehrschluss, dass nur wer Millionär ist, hart gearbeitet hat.
Der ist Quatsch.
Das ist halt so ein Blödsinn. Und gerade Millionäre, man wird ja nicht Millionär aus eigener Kraft, sondern Millionär kann man ja nur werden, wenn andere Leute auch für einen arbeiten. Niemand kann ja so viele Steine aufeinander schaufeln oder, keine Ahnung, Kinder unterrichten oder was auch immer, aus reiner eigener Arbeitsstundenleistung, um Millionär zu werden. Wie viele soll dein Stundenlohn dafür sein? Sondern du kannst ja nur Millionär werden, wenn du einen Beruf ausübst, in dem andere Leute Arbeit für dich auch tun und dafür weniger Geld bekommen. Und als das musst du ja wissen. Also du bist ja in
der höheren... Nee, das sollte man wissen. Aber wenn man es weiß, dann kann man nicht rein Gewissensmillionär werden.
Nee, aber ich meine, ich finde schon, dass man im Zweifel rein Gewissensmillionär werden kann, wenn man zum Beispiel ein Unternehmen führt, die Menschen fair bezahlt. Mhm. Und man natürlich auch sehr viel Verantwortung trägt dafür, dass man so viele Leute unter sich hat, sehr viel Stress. Und wenn du dann Millionär wärst, okay, ist in Ordnung. Du kannst meinetwegen auch eine Immobilie besitzen und meinetwegen vielleicht sogar noch eine zweite. Aber... dieser übertriebene Reichtum, der nur angehäuft werden kann durch Ausbeutung anderer, das auch noch so zu rechtfertigen und so zu negieren, dass man auch diese Privilegien hat und dann so zu tun, als wären die anderen irgendwie zu faul oder zu arm. Also das finde ich sowas von daneben. Und da sieht man mal wieder, Geld kann absolut nicht alles kaufen, schon gar kein Stil und Intelligenz. Ja, Wort zum Sonntag. Das war
Charakter kann man auch nicht kaufen.
Viel längerer als geplanter.
Ja, ich merke schon, jetzt habe ich nur die wichtigsten Punkte hast du noch vergessen. Perfekt.
Na?
Nämlich, ist er queerfeindlich?
Ja, das.
Das kann man nochmal. Er hat gesagt, wie viele Geschlechter gibt es? 2.
Ja.
Im TV-Duell.
Ja.
So, dafür könnte man gecancelt werden. Wurde aber nicht. Also ist da auch gar keine Gefahr irgendwo vorhanden. Macht schon wieder gar keinen Sinn, was er da geredet hat.
Aber naja, vielleicht kann er nochmal die Dissertation von seinem Sohn lesen. Vielleicht lernt er ja nochmal was. Und ansonsten, ja, happy 4 years, wir schaffen das schon. Immerhin ist er nicht orange. Und jetzt kommt
wieder Merkel dazu.
Was?
Wir schaffen das.
Wir schaffen, ja, Raute. TDW, Thema der Woche.
Jetzt kommen wir zum Thema der Woche und das Thema ist Streit. Warum reden wir überhaupt über Streit?
Weil wir uns diese Woche schon ordentlich gezopft haben vielleicht?
Nee, auch. War aber Zufall. Nee, weil ich würde sagen, dass wir, dass unsere Streitkultur sich entwickelt hat und das unter anderem damit zusammenhängt, dass wir uns immer besser kennenlernen und dass wir uns aber auch selber besser kennenlernen.
Ja.
Also ich glaube, wenn man wirklich eine gesunde Streitkultur hat, also eine Grundvoraussetzung dafür ist, dass man sich selber sehr gut kennt und sehr reflektiert ist.
Mhm.
Und dann kann man auch meiner Meinung nach gesund und viel streiten im Zweifel.
Ja.
Zwar sollten meiner Meinung nach Streits nicht um so grundlegende Dinge gehen, da muss man schon irgendwie sich einig sein, so zum Beispiel meiner Meinung nach die Frage, Kinder ja oder nein, das ist so eine Frage, so eine grundsätzliche Frage, oder wo möchte man leben, in der Stadt oder auf dem Land beispielsweise, oder grundsätzlich in welcher Stadt möchte man leben, solche ganz grundlegenden Dinge, die sollten meiner Meinung nach geklärt sein.
Ja, oder geklärt werden, aber nicht in
werden,
Streitform.
Aber nicht in der Streitform. Ja. Wenn das immer wieder Streitthemen sind, dann sind das, glaube ich, dann ist das schwierig.
Mhm.
Aber ansonsten kann man sich eigentlich um viele Dinge streiten und das ist eigentlich schlecht, wenn man auch mal unterschiedlicher Meinung ist. Finde ich jedenfalls.
Ja, wie würdest du denn unsere Streitkultur bezeichnen, so in der Historie sozusagen? Vielleicht so, nur so ganz, ganz kurz.
Ganz, ganz kurz. Also, ja, früher haben wir uns viel gestritten und um alles Mögliche. Wussten nicht so richtig, was mit uns los ist. Dann hatten wir verschiedene Phasen, in denen es dem einen oder dem anderen nicht so gut ging, aus verschiedenen Gründen und auf verschiedene Art und Weisen auch schlecht ging.
Mhm.
Bis wir dann irgendwann so auch mehr und mehr mit uns selbst im Reinen geworden sind. Und jetzt streiten wir hauptsächlich, wenn der eine oder der andere belastet ist.
Ja.
Durch, also zum Beispiel ein neuer Job,
ja,
eine Veränderung im Job. Irgendwas von außen, was Druck auslöst, keine Ahnung. Wenn man mit wem anders Streit hat, zum Beispiel, ja, der nicht sofort zu lösen ist, oder wenn, ja,
Sowas, ja.
Wenn das Wetter lange schlecht ist und alle gereizt sind.
Ja, hast du recht. Ja, ich finde, das ist nämlich wichtig für die Folge, dass die Leute so ein bisschen wissen, von wem sie hier abgeholt werden, sozusagen, weil wir sind ja keine BeziehungsexpertInnen. Wir sind halt einfach nur sehr lange zusammen. Und du bist vielleicht noch ein bisschen Therapeut am Werden, aber ja auch nicht dafür dieses Thema. Also muss man sagen, hast du jetzt wahrscheinlich noch nicht so viel in deiner
Ich
Ausbildung
bin kein,
zugelernt,
ich
oder?
mache keine
Aber
Paarbeziehung.
hattet ihr schon so in einer,
Nö.
also hattet ihr noch gar nichts zu so inter, so, also so Paarkommunikation oder sonst irgendwas?
Nein. Das ist eine eigene Ausbildung, glaube ich, am Ende sogar.
Krass.
Ja, also bei uns ist immer nur Einzel- oder Gruppe, wenn dann.
Aber das wäre doch voll smart, grundsätzlich das zu lernen, wie man Menschen beibringt, gut miteinander zu kommunizieren, oder nicht?
Ja, ich glaube aber der Key oder der Schlüssel dazu ist, dass die Personen
Einzeln.
einzeln für sich wissen, was sie wollen und was sie brauchen, wo sie ihre Bedürfnisse sind, wo ihre Grenzen liegen, ihre Grenzen selber setzen können, weil sonst klappt das, glaube ich, nicht. Wenn man nicht selber mit sich gut im Reinen ist, sich gut kennt sozusagen, ist es schwierig. Und ich glaube, da ist es ja auch ganz oft bei so Paartherapie, dass da eben am Ende dann doch einer eher das
Oder dass es individuell
Genau, dass
gelöst
es
werden muss.
individuell gelöst
Naja, aber
werden muss, ja,
nichtsdestotrotz ist
genau.
Paartherapie ja
Ja,
sinnvoll.
klar.
Also.
Wenn die Beziehungs, wenn die Bezie also ich denke, Paartherapie ist vor allem dann, wenn die Kommunikation gestört ist, wenn man ja nicht gut miteinander, wenn man sich nicht mehr versteht, sozusagen. Also.
Ja. Na gut, also auf jeden Fall, du bist kein Experte dafür,
Nö.
sondern wir sind einfach nur zwei Menschen, die sehr lange zusammen
Learning by
sind.
doing.
Ja, und wir sind zwei Menschen, die wirklich schon so viel gestritten haben in ihrer Beziehung. Also kein Paar, was ich kenne, streitet so viel wie wir beide oder hat so viel gestritten wie wir beide.
Kann vielleicht auch einfach mit unseren Charakteren zusammenhängen.
Ja, natürlich, also wie immer, natürlich, das hat das was damit zu tun, aber nichtsdestotrotz sind wir halt ein Paar, das sich extrem viel schon gezofft hat. Und deswegen sind wir, glaube ich, auch einfach die richtigen Leute, um darüber zu sprechen, weil das finde ich immer, also gerade wenn man in einer Beziehung ist, in der auch viel gestritten wird, ich weiß halt, dass das super schambehaftet ist. Also für mich jetzt noch nie, mir war das noch nie peinlich, ich fand das immer irgendwie halt mein Ding. Aber
Geht auch keinen anderen was an.
richtig, aber es ist ja trotzdem so, dass, also das weiß ich, dass das so ein Stigma hat irgendwie. Also, wurdest du schon mal oft von jemandem darauf angesprochen? So, ihr scheitert voll viel, bla bla.
Nee, weil die Angst haben vor Streit mit
Stimmt wahrscheinlich
mir.
wirklich. Also, ich weiß zum Beispiel, dass mir ganz oft Leute auf Insta auch schreiben, wenn ich auch zum Beispiel mal schon mal erwähnt habe, dass wir uns gestritten haben oder so, dass ihnen das voll gut tut, weil sie irgendwie das Gefühl haben, sie wären die Einzigen, denen es so geht und dass sie irgendwie nicht wissen, ob das noch
Ja,
normal.
normalerweise, man nimmt ja seinen Streit bei Insta auch nicht auf. Also man sieht da ja immer meistens nur die guten Seiten.
Und ich glaube, so handhaben das Leute nicht nur auf Social Media, sondern ganz viele handhaben das halt auch im realen Leben so. Also das haben wir vor allem auch zum Beispiel bei unserer Elterngeneration komplett beobachten können. Also da ist es ja ein absolutes Tabu, irgendwie über Streits mit Freundinnen oder mit den Kindern oder so zu sprechen. Ich kenne auch ganz wenig Elternteile, die sich vor ihren Kindern gestritten haben, bis es irgendwann dann, also seit wir erwachsen sind, deutlich mehr. Irgendwann haben die Eltern das dann aufgegeben. Aber so als wir Kinder waren, kenne ich ganz wenig Familien, in denen eine gesunde Streitkultur etabliert worden ist. Da wird das halt einfach totgeschwiegen. Und auch sonst kenne ich aber auch in unserem Alter viele Paare, die ganz, ganz, ganz ungern über ihre Streits sprechen und sehr gerne so tun, als wäre alles in Ordnung. Und das finde ich eine ganz absurde Idee, dass Streit das Gegenteil von es ist alles in Ordnung ist in den Köpfen von ganz vielen Leuten.
Ja, wenn man gesund, meiner Meinung nach, wenn man gesund miteinander streiten kann und niemand quasi dominiert wird sozusagen in diesen Streit und immer der Verlierer ist sozusagen und immer runtergemacht wird am Ende, so, also den
Ja.
Streit verliert sozusagen und ist immer in
Ja.
eine Richtung, wenn so ein Imbalance ist. Sondern wenn das balanciert ist im Gleichgewicht, dann denke ich, ist das eine sehr gesunde Beziehung, weil die zeigt, dass beide Partner gleich für sich einstehen im Zweifel, sich selber ganz gut kennen. Und vor allem, wenn man sich, das Wichtigste ist, dass man sich am Ende ja verträgt. So, wenn der Streit immer offen ist und nie das sozusagen abgeschlossen wird, das ist nicht gut, glaube ich. Aber wir finden ja immer eigentlich ein Ende sozusagen und einigen uns, bis dann irgendwie, manchmal dauert es länger, manchmal geht es schneller, bis dann einer merkt, ah, okay, ja, ich war gerade beispielsweise hungrig, müde, gestresst von der Arbeit, gestresst von, weiß ich nicht, gerade Auto parken für den Urlaub oder sowas.
Vielleicht können wir mal so eine kleine seine Zeitgeschichte durch unsere Beziehungen und unsere Streitformen machen. Ich habe dich eben schon mal gefragt, dass du es kurz machst, aber ich finde es irgendwie wichtig, weil am Anfang waren die Auslöser halt immer eigene Vorstellungen irgendwie von Beziehungsleben. Weil wir waren halt super jung, also 17 oder 18, und ganz viele von unseren Streits gingen so um Prinzipien irgendwie, also nicht um unsere Prinzipien, sondern um so macht man das doch nicht. Mhm. So, wenn man in einer Beziehung ist, dann so und so. Also so zum Beispiel haben wir immer gestritten, weil du bist schon früh ins Bett gegangen, weil du halt ganz anderen Schlafrhythmus hattest als ich. Und ich war immer so eine Nachteule. Mhm. Wir haben uns jeden Abend gezofft, weil wir irgendwie dachten, man muss ja gemeinsam ins Bett gehen, man muss noch irgendwie was gemeinsam machen. Und ich wollte halt auch unbedingt noch was, dann irgendwie einen Film gucken oder sonst irgendwas. Mhm. Und konnte es nicht aushalten, dass du einfach so gesagt hast,
nee, ich muss jetzt schlafen.
Ja.
Am nächsten Morgen konnte ich nicht aushalten, dass du nicht mit mir frühstücken wolltest.
Ja.
Wenn du immer bis 7:45 geschlafen hast. Und dann ich alleine direkt in der Schule, ohne Frühstück, ohne alles. Und ich saß dann unten da mit deiner Mama oder und deinem Bruder am Frühstückstisch und hab mich gefragt, wo du bleibst.
Ja.
Und hab dann noch Ärger bekommen, warum ich nicht so, dass ich ja unnötig früh aufstehe und ja abends länger wach bleiben könnte.
Und das war halt gar nicht so sehr, weil das war halt das Problem war, dass wir uns nicht wirklich getraut haben, unsere Bedürfnisse zu äußern. Also wir oder gar nicht in der Lage waren, so richtig mit 17. Und stattdessen irgendwie so eine Vorstellung von idealer Beziehung hatten und quasi immer an diesem Bild quasi kaputt gegangen sind oder zerbrochen sind. Und das ist jetzt, glaube ich, zum Beispiel auch bei vielen Paaren Grund, warum sie zum Beispiel Streit über ihr Sexualleben haben. Weil da halt so, das ist ja auch was typischerweise mit sehr vielen Erwartungen oder so Bildern von außen. Genau. Also ich finde, das ist so eine der Sachen, die bei Beziehungen so die meisten, so muss das Gedanken irgendwie hat. Ja. Und ich denke, das ist bei vielen dann zum Beispiel etwas, was vielleicht nicht direkt so ausgesprochen wird, aber was so unterschwellig ganz viel
kann gut sein, ja, so
für Konflikte sorgt, weil man irgendwie das Gefühl hat, bei uns ist das doch nicht normal.
Und ja, warum wenn man ist so ein so bestimmtes Beziehungsmodell im Kopf hat, dass es dann auch so sein muss, und wenn das dann abweicht, dass man dann unzufrieden ist. Das ist typisch, glaube ich, ja.
Und das geht ja so weit bis zu, schlafe ich in einem Bett? Habe ich eine gemeinsame Wohnung? Also ganz viele von diesen Entscheidungen,
ganz die wir treffen. Ganz grundsätzliche Themen, ja.
Ja, die quasi zu einer Partnerschaft dazugehören, in Anführungszeichen.
Kinder kriegen.
Sind ja von außen.
Ja.
Und das haben wir ziemlich schnell gelernt, würde ich sagen, oder? Dass das nicht so sein muss. Also diese Art des Streits und diese Streitphase hat bei uns sehr schnell aufgehört.
Mhm.
Oder?
Ja, denke ich auch, glaube ich.
Also das war dann.
Habe ich so jetzt noch nicht so drüber nachgedacht, aber wenn du es sagst, ja.
Also ich fand, nach so 2-3 Jahren war das gegessen, hatten wir halt so unseren eigenen Rhythmus und unsere eigene Vorstellung von Beziehung.
Mhm.
Und danach haben wir jetzt auch nicht mehr gestritten. Also ich meine, wir hatten ja auch schon Phasen, in denen wir irgendwie Dinge gemacht haben, die nicht paartypisch sind. Also wir haben jetzt keine offene Beziehung oder so geführt, aber keine Ahnung, weiß ich nicht, getrennte Hobbys oder weiß ich auch nicht so genau, weiß ich nicht mehr, ist alles schon so lange her.
Ich fahre immer noch nicht mit dem Fahrrad.
Ist schon so lange her, aber wir haben dann auf jeden Fall nicht mehr so viel darauf gegeben, was jetzt nach außen aussieht, als wären wir ein gutes Paar oder nicht.
Ja.
Oder was sich so anfühlt, weiß ich nicht.
Mhm.
Und zum anderen war es mir halt auch nie peinlich. Ich glaube, das hat natürlich auch was damit zu tun.
Streiten, meinst du?
Ja, genau. Mhm. Also das ist ja auch dieser Faktor, habe ich eine Beziehung, wie sie sein sollte. Also ich glaube, viele...
Wer definiert denn auch, wie es sein sollte? Ne?
Mhm. Und genau, wir waren uns sehr schnell gemeinsam einig, dass unsere Beziehung so lange gut ist, wie sie halt gut ist.
Mhm.
Also, oder hattest du mal ein gegenteiliges Gefühl?
Nee.
Junge!
Nee, ich weiß nicht. Nein, glaube ich nicht. Ich stimme dir zu. Ich sehe das so wie du. Ich habe nichts dem zuzufügen. Ich habe keinen weiteren Gedanken dazu.
Du hast gar keine Gedanken.
Hey, das ist frech. Ich habe Gedanken.
Okay, dann äußere die mal.
Wann gibt's Abendessen?
Ja, das ist wahrscheinlich gerade dein größter Gedanke.
Nein,
oder?
Wirklich nicht. Ich habe gerade noch Salat gegessen in der Klinik.
Okay. Naja, ich wollte wissen, ob du das Gefühl hast, dass es auf unserer Beziehung Druck von außen lastet. Dass wir deswegen streiten.
Nein. Von außen? Glaube ich nicht.
Ja, okay. Also diese Streitphase war dann damit abgehakt.
Genau, ja.
Ja.
Bei mir ist das egal. Im Zweifel ist es relativ egal, was andere von außen denken über meine Beziehung. Ich bin ja in der Beziehung und niemand sonst. Und wenn jemand sagt, ihr streitet viel, dann sage ich, ja, meinetwegen empfindest du das so, aber es ist niemand, der hier übervorteilt wird in der Beziehung. Wir sind auf Augenhöhe unterwegs.
Mhm.
Das ist, glaube ich, so eins der wichtigsten Kernmerkmale unserer Beziehung, dass wir uns, der Respekt für die andere Person, der ist über 100% gefühlt.
Mhm.
So, und von daher ist da niemand, der da übervorteilt wird. Und wir agieren auf absolute Augenhöhe und ja, keiner fühlt sich schlecht dabei. Und dann muss mir niemand von außen sagen, ihr streitet aber viel oder hört mal auf zu streiten jetzt. So, nee, das klären wir jetzt gerade oder was auch immer.
Ja, also vielleicht können wir das mal unter so einem Oberthema so, warum wird gestritten sozusagen? Also was sind so häufige Gründe für Streits? Und bei uns dann zum Beispiel am Anfang diese Erwartungshaltung, die wir nicht erfüllen konnten und dass wir gar nicht so richtig wussten, was sind überhaupt unsere Bedürfnisse, weil wir halt noch so jung waren.
Mhm.
Und dann kam so eine Phase, würde ich sagen, da ging es um Erwartungen ganz viel. Also um wirklich so klassische Sachen wie, wer geht einkaufen, wer putzt, wer macht was auch immer. Also dieses ganze Mental Load und was alles dazugehört.
Ja.
Da haben wir auch schon mal eine ganze Folge drüber gemacht.
Mhm. Wir sind ja auch relativ schnell und relativ jung zusammengezogen, würde ich mal sagen. Ich glaube, das macht auch nochmal einen Unterschied, wenn es zwei unterschiedliche Haushalte gibt, also wenn beide alleine in der Wohnung oder WG gewohnt haben und dann zusammenziehen, das ist, glaube ich, auch nochmal schwieriger, weil dann jeder ja seine eigenen Routinen hat, jeder für sich definiert hat, wann putze ich, wie oft putze ich und was putze ich, zum Beispiel. War das bei uns ja so, dass wir quasi aus dem Elternhaus direkt zusammengezogen sind, ohne eigene Wohnerfahrung.
Hast du das Gefühl gehabt, in der Zeit habe ich viel mit dir gestritten sozusagen oder schon wir miteinander?
Boah, das kann ich gar nicht mehr so richtig erinnern, aber ich glaube, das war, also wahrscheinlich ein bisschen mehr du mit mir, würde ich sagen. Und ich, der sich das nicht gefallen lassen wollte oder dem noch nicht so bewusst war, quasi was alles so zu selbstständigen Wohnen zum Beispiel jetzt dazugehört.
Ja, es war einfach auch so diese typische Problemdynamik patriarchal-heterosexueller Beziehung, in der du halt einfach so 5 Jahre gefühlt zurück warst in Entwicklungsschritten.
Bist,
ja, und ich einfach so viel, viel weiterentwickelt und viel mehr Verantwortung übernommen habe, was schon auch sehr anstrengend war. Und was, glaube ich, ein bisschen ausgeglichen wurde, weil ich dann ja irgendwann meine Essstörung entwickelt habe und dann selber sehr viel mit mir beschäftigt war, wo du dann natürlich auch viel Verantwortung übernommen hast. Das hat, glaube ich, dann nochmal ein bisschen was an den Streit, an der Streitkultur verändert. Und was in diesen ganzen Jahren, also sowohl in den ersten Jahren als auch in diesen Jahren mit Erwartungen und bla. Und eigentlich würde ich sagen, bis Jahr 7 oder so unserer Beziehung, war, dass wir schon auch eine wahrscheinlich objektiv extrem ungesunde oder nicht gute Streitkultur bzw. Kommunikation hatten. Oder?
Könnte. Extrem würde ich jetzt rausstreichen.
Ja, okay.
Aber ja, da hast du recht. Also, ja, das war schwierig. Du bist da so ein bisschen da würde ich sagen, hat sich so unsere jetzt gute Streitkultur entwickelt, weil wir uns da dann über die Art und Weise vor allem gestritten haben, wie man miteinander im Streit auch umgeht, Das hat sich da geformt, würde ich sagen. Das hat aber auch seine Zeit gedauert, ja.
Ja, das hat voll viel gedauert. Also wir hatten noch nie in unserer Beziehung wirklich so repetitive Streits. Also wir haben noch nie so jedes Mal über die Zahnpasta gestritten oder sowas. Sondern es war eigentlich immer ein neues Thema. Also klar, irgendwann haben sich noch ein paar Themen rauskristallisiert, die man auch wirklich mal ernst besprechen muss und wo wir auch gestritten haben. Aber so in der Zeit, wo wir wirklich teilweise jeden Tag in der Woche gestritten haben, waren es immer irgendwelche random Sachen. Und es ist immer von einem, du hast das nicht gemacht, sofort eskaliert in so einen Streit, in dem es dann nur noch um das Wie ging. Also du hast extrem auf meiner Rhetorik rumgehackt, machst auch immer noch ein bisschen.
Zu Recht auch.
Und ich bin dann halt auch voll gemein geworden, weil ich halt auch im Zweifel gemerkt habe, dass du nicht die nötige Argumentationsdichte hast. Also man muss es ja so sagen, mein Gehirn ist halt ungefähr doppelt so schnell wie deins.
Das ist voll fies.
Und mein Mundwerk auch. Das
ist so, als würde man mit einem Wettrennen mit einem Gepard machen.
Und deswegen ist unser Streit halt, dass ich eine Sache nach der nächsten rausballer und du halt gar nicht mehr weißt, wo vorne und hinten ist.
Ja.
Und dann berechtigte Kritik an meinem Kommunikationsstil äußerst. Und das war ja über Jahre quasi.
Da warst du ja auch noch undiagnostiziert.
Ja, das stimmt.
Macht auch einen Unterschied, würde ich sagen.
Ja, das stimmt. Das macht einen großen Unterschied, aber das war. Also was würdest du sagen, was für Streitmuster hatten wir so?
Wie meinst du? Was sind so Streitmuster, meinst du?
Naja, ein gutes Streitmuster wäre ja, jemand äußert eine Kritik, der andere reagiert darauf mit Ich-Botschaften und dann würde man das ausdiskutieren. Aber was sind so unproduktive Muster, wo du jetzt, wenn das ein Patient von dir wäre, sagen würdest, das klingt mir nach, oder wenn das...
Du bist immer.
Ja.
Du machst immer. Nie machst du so. Das ist auch immer noch ein Thema, weil nie ist immer falsch und immer ist nie richtig. Ich weiß gar nicht, ob das Sinn macht, aber ja. Ich finde, es macht Sinn, ergibt Sinn. Und ja, das war dann auch mit Beleidigungen dabei und ja, frustrierte Reaktionen, wenn ich gemerkt habe, dass ich überfordert bin und übervorteilt werde, dadurch, dass du so pam, 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 mir das um die Ohren knallst und ich dann nicht mal hinterherkomme, ja.
Ja, also das also mit den Verallgemeinerungen ist auf jeden Fall komplett mein Thema. Ich kann das ganz schwer abschalten, weil da auch meine, ich glaube, das ist auch ein bisschen mein ADHS, was da reinkickt, weil ich dann schon sehr aufbrausend werde und in dem Moment halt wirklich überzeugt bin davon, dass das stimmt, dass du halt wirklich immer so bist. Oder beziehungsweise es albern finde, halt wenn du 8 von 10 Malen so bist, finde ich es halt albern, dann nicht immer zu sagen, weil, weißt du, so in meiner Logik ist das dann halt immer. Und du hast dann halt oft mit Lautstärke reagiert. Machst du auch immer noch manchmal. Aber das war damals wirklich so ein typisches, du bist immer so, dann hast du zu mich angeschrien und dann habe ich richtig gemeine Sachen gesagt, weil ich wusste, dass ich halt viel besser darin bin, gemein zu sein als du. Und das war so der Streit. Du bist laut und ich bin gemein.
Und dann kommt man zu nichts.
Dann kommt man zu gar nichts. Und das war auch das Problem, weswegen das dann irgendwann zu so einem Punkt gekommen ist, wo wir gesagt haben, boah, okay, es muss sich irgendwie ein bisschen was an unserem Streitenverhalten ändern, weil es so viel Zeit gekostet hat.
Das stimmt. Also viel Zeit, ja, so 2 Stunden mal.
Und immer zu so dumm, wenn wir gerade los wollten oder so.
Oder nachts.
Oder im Supermarkt.
Nee.
Doch. Weißt ja, okay. Du das noch, wo dann sogar, wo wir so dann durch die Gänge und so eine Frau uns immer wieder begegnet und irgendwann, da habe ich schon Angst gehabt, dass sie den Ladendetektiv ruft.
Zu Recht, weil sie mich schützen müssen.
Ja, dich, du Armer.
Frechheit.
Also auf jeden Fall so das Thema Lautstärke war dann bei uns auch. Und dann auf meiner Seite eher so das Gegenteil, so schweigen und zurückziehen. Und da haben wir auch ganz lange keinen guten Umgang mitgefunden im Sinne von, das kann ja auch produktiv sein sozusagen. Also ich persönlich finde sowohl Lautstärke auch als Schweigen. Ich finde es legitim, laut zu werden in einem Streit, nicht komplett zu brüllen, aber halt die Stimme zu erheben, weil wenn ich nicht erregt wäre und wütend, dann würde ich ja gar nicht erst streiten.
Und dann wäre, was auch noch wichtig ist, wenn man nicht streitet, dann ist das ja auch so ein Gefühl von Egalheit. Also,
ja, also
wenn du was sagst und das ist mir egal, dann ist das nicht so ein gutes Zeichen, würde ich sagen. Also das zeigt ja auch, dass es mir was dran liegt und diese Energie, die da freigesetzt wird, die zeigt ja, wie wichtig quasi wir uns sind gegenseitig.
Ja, also ich finde, deswegen finde ich, dass nicht automatisch ein lauter Streit ein schlechter Streit sein muss. Wie gesagt, solange es halt auf Augenhöhe passiert ist, also bei uns war es immer so, dass beide, also wir hatten zwar unterschiedliche negative Arten zu streiten, aber es war nicht, dass einer unter dem anderen gelitten hat.
Ja.
Auch wenn es in sich in dem Moment so anfühlt, aber langfristig nicht. Und wir haben uns auch immer, wir mussten uns nie so richtig beieinander entschuldigen. Also wir haben dann irgendwann einfach, was dann gut und wir hatten beide unsere Energie verpufft und dann haben wir uns schon entschuldigt, aber halt so, ja, sorry. Aber es war nie, dass man es so wieder gut machen muss oder dass dadurch so ein Vertrauensbruch passiert ist oder so.
Ja, das glaube ich auch. Also man muss sich auch sehr vertrauen können. Und das ist bei uns, glaube ich, also dieses Urvertrauen ist ja sehr ausgeprägt bei uns, würde ich sagen.
Ja, und ich glaube auch, dass wir beide nicht überhaupt keine Verlustangst-Thematiken haben miteinander. Also das ändert, glaube ich, auch viel am Streitverhalten. Ja. Weil wir halt immer so komplett raufgehauen haben in dem ganz tiefen Wissen, dass es halt keinen Unterschied macht. Ja, genau. Ja. Also das macht natürlich auch einen Unterschied. Und was auf jeden Fall auch bei uns sehr lange ein Thema war, ist so Körpersprache und Tonfall. Und da auch eher so auf deiner Seite, würde ich sagen. Also bei mir ist halt wirklich, wie gesagt, dieses, dass ich so gemein war und halt auch richtig Salz in die Wunde gestreut habe und so. Aber du warst so, so ein freier Sohn einfach. Das Gegenteil von Hurensohn. Weißt du, ist
neu. Ja, ich hab verstanden. Ich bin ja nicht dumm.
Willst du mal so nochmal, reminisziere doch mal über deine Lieblingskörpersprache, die ich dir so hart abtrainieren musste, weil ich ausgerastet bin, wenn du das gemacht hast. Hast du es verdrängt?
Ja. Das Augenrollen?
Nee.
Gesichtsverziehen?
Nee.
Arme verschränken?
Nee. Das hat was mit deiner Hand zu tun.
So pianomäßig.
Ja. Du hast immer so, wenn ich was gesagt habe, was dir nicht gepasst hat, einfach so die Hand so nach oben über deinen Kopf gestreckt und dann so nach unten gedrückt und dann so, so mir den Mund so verboten. So, shh. Manchmal hast du sogar so gemacht, so, shh. Oder reicht jetzt. Oder halt die Klappe oder sei leise. Oh mein Gott.
Drück dich.
Oh, ciao.
Das hab ich so gelöscht.
Aus deinem Gehirn?
Ja, komplett.
Boah, Junge, ich weiß noch, wie ich ausgerastet bin, wenn du das gemacht hast. Ich habe das so gehasst.
Sollte ich mal wieder einführen?
Diese Überheblichkeit einfach. Boah, da könnte ich jetzt sofort wieder, könnte ich an die Decke gehen von. Und da, das war so eine Sache, die war auch wirklich sowas von null produktiv. Also es hat ja einfach nur dazu geführt, dass ich dann auch sauer war. Und dann warst du wieder sauer. Es ging einfach im Kreis, bis wir irgendwann teilweise halt angefangen haben zu lachen oder einfach so müde waren von davon. Also es ist uns einfach die Energie ausgegangen dafür. Wie so zwei so Kampfroboter, denen eigentlich irgendwann einfach der Akku leer ist.
Und ja, jetzt übertreibst du, Kampfroboter, jetzt ein bisschen.
Ey, komm, plastisch. Das waren schon richtig anstrengende, lange, unnötige Streits, die nicht mal, es gab ja gar kein Thema. Ja, es war ja wirklich so, du hast immer gesagt, das sollst du nicht sagen. Ja, dafür machst du deine Hand runter. Ja, aber dafür sagst du immer. Also es hatte ja gar keinen, es hatte ja null Zweck.
Ja, das stimmt.
Null. Und wir konnten uns dann nicht mal erinnern, worüber wir überhaupt streiten. Das war ein reines, wer auch Recht hat. Und wer gewinnt sozusagen.
Ja, ich glaube, wir mussten uns die Hörner abstoßen.
Ja. Und irgendwann haben wir halt beide gemerkt, so, dass uns das nervt. Dass das halt unproduktiv ist. Dass das so viel Zeit raubt. Und dass es zwar nichts mit uns, unserer Beziehung macht im Sinne von, ob wir uns jetzt lieben oder nicht. Oder wohlfühlen oder nicht. Aber dass es einfach ein nerviges Habit war. So wie, keine Ahnung, weil andere nervige Sachen, die man macht. Ja, rauchen. So einfach dumm.
Ja.
So. Und dann haben wir ein bisschen hinterfragt, woran das liegt sozusagen. Also warum passiert uns das immer? Mhm. Weil wir wollten nicht aufhören zu streiten, wir wollten nur aufhören, diese Art von Streit zu haben. Und da würde ich sagen, ein
bisschen Regeln quasi eingeführt.
Mhm. Welche zum Beispiel?
Kein Immer und kein Nie.
Das kann ich nicht so gut.
Ich weiß.
Nein, ich würde sagen, vor allem, was den großen Unterschied gemacht hat, ist unsere jeweiligen Nicht-Trigger. Wie sagt man das denn? Nicht-Auslöser.
Auslöser.
Ja, Auslöser kennenzulernen. Ich glaube, das war der Hauptschlüsselpunkt dafür, dass wir
dieses... Ja, sich selbst kennenzulernen, da in dem Zuge ja auch.
Mhm. Und was würdest du sagen, sind so deine Hauptauslöser?
Hungrigkeit.
Ja.
Das ist Top 1. Hungrigkeit und Überforderung, also wenn ich überfordert bin mit einer Situation, also wenn ich, mir fällt es manchmal schwer, so mich in lauten neuen Umgebungen, engen Umgebungen zurechtzufinden, wenn ich dann, wenn es, zum Beispiel das Schlimmste eigentlich so ist, wenn ich eine Winterjacke anhabe und irgendwo reingehen muss, wo es warm ist und ich nicht sofort, keine Ahnung, weiß, was jetzt ab hier abgeht, so, wo ist mein Sitzplatz, wo kann ich mich hinsetzen, bla bla bla. Im schlimmsten Fall noch den Hund an alleine.
Mhm.
Dann habe ich eine ganz, ganz kurze Lunte.
Also du bist sehr ganz schlecht, wenn da so mehrere Reize kommen, ne?
Mhm. Da bin ich auf jeden Fall sehr, sehr, ja, wie gesagt, reizoffen. Und ja, wenn ich so selber mit mir unzufrieden bin, weil ich gerade irgendwie krank bin, nicht so fit bin, wie ich sein möchte, also merke, dass ich krank werde oder krank bin und dann nicht fit bin, das nervt mich richtig, wenn ich nicht so sein kann, wie ich möchte quasi. Und das sind eigentlich so die Hauptdinger.
Ja, würde ich auch sagen. Ja, bei mir ist es Hunger null. Aber bei mir ist es ganz, ganz viel hormonell bedingt.
Mhm.
Also ich habe wirklich ganz schlimmes PMS. Und dann ADHS bedingt, würde ich sagen. Also manchmal fehlt mir einfach so die Geduld für Dinge oder ich kann mich einfach nicht so gut regulieren, weil ich nicht so gut gelernt habe. Und manchmal mache ich dann halt aus so einer Mücke voll den Elefanten, weil ich manchmal auch Bock auf Streiten habe. Und das ist auch ein ADHS-Thema, weil das halt natürlich auch krass viel Dopamin ausschüttet. Also ich gehe jetzt nicht los aktiv und denke mir so, jo, ich habe voll Bock zu streiten.
Ja, ja.
Aber manchmal habe ich einfach so Tage, glaube ich, da ist mein Hirn so desperate nach irgendeinem Reiz oder nach irgendwas Spannendem, dass mir dann Sachen, die mich sonst nicht stören oder die mir sonst egal sind, mir dann so vorkommen, als wäre das jetzt so ultra... Also es ist nicht so, dass ich mir denke, ah, halt was Dummes gesagt, darauf könnte ich jetzt mal einen Streit aufbauen, sondern ich denke wirklich in dem Moment, dass es halt was ist, was ich jetzt unbedingt besprechen muss und was richtig blöd von dir war. Und an anderen Tagen fällt mir das gar nicht auf. Also es ist einfach eine komplett veränderte Wahrnehmung dann auf meiner Seite. Und das hat natürlich auch was damit zu tun, wie reguliert ich bin, also wie gestresst oder
Ja.
wie. Bei mir ist es gar nicht so sehr, also ich habe ganz selten so richtigen Stress im Sinne von viele Termine, sondern mein Stress ist eher so ein Gefühl. Also wenn ich zum Beispiel nicht über einen längeren Zeitraum keinen Sport gemacht habe oder über einen längeren Zeitraum nicht aktiv viel gedacht habe, also mein Gehirn nicht gut genug benutzt habe, dann baut sich in mir so ein Stresspegel auf, wie so eine, als würde ich so übersäuern.
Wiederholt.
Ja. Genau, ich bin wie so ein Hund, der sich selber nicht erkennt, wann gut ist und wenn er mal jetzt mal runterfahren muss. Und dann baut sich das bei mir so über Tage oder Wochen auf. Und dann merke ich das ganz oft auch erst, wenn ich zum Beispiel eine Blasenentzündung kriege oder so, also so körperliche Symptome. Und das sind dann auch immer die Momente, in denen ich dann so Streit suche oder halt so Streit anfange oder Streit einfach
Ja,
sehr doll auf Streit
das
anspringe.
wollte gerade sagen, das klingt schon wieder so aktiv wie eine
Ja.
Entscheidung. Das ist ja nicht immer so.
Und dadurch, dass wir das irgendwann erkannt haben, was deine Auslöser und was mein Auslöser, konnten wir so gut darauf eingehen. Also jetzt zum Beispiel mit deinem Hunger, sage ich halt richtig, wir haben dann halt so Regeln quasi abgemacht und immer gesagt, also wir haben gesagt, wenn jemand quasi einen darauf anspricht und das so, bist du gerade so, weil du hungrig bist, oder ich kenne dich, du bist gerade hungrig, dann hat man quasi Verbot, weiterzusprechen. Also, nur weil du jetzt den Auslöser kennst, heißt das ja nicht, dass du in dem Moment den regulieren
Ja,
kannst. Du bist trotzdem dann Kacke.
das ist das Problem.
Und deswegen sage ich dann zum Beispiel, wenn du gerade hungrig und Kacke bist, sage ich dann ganz oft so, Lukas, ich weiß, in deinem Kopf klingt es gerade wie die Wahrheit, aber ich kenne dich, vertrau mir, du bist gerade hungrig, iss was und in einer halben Stunde sprechen wir nochmal. Und immer kommst du dann und sagst, ja, du hattest recht, ich war nur hungrig. Und andersrum dann halt genauso. Also bei mir
Hast du deine
funktioniert.
Tage?
Bei mir funktioniert das nicht so gut mit Worten, sondern eher dann damit, dass du mir dann Raum gibst. Also, dass du es dann halt gut sein lässt erstmal. Also, wenn du halt gar nicht erst auf mich eingehst, dann kann ich es auch meistens lassen.
Oder wenn ich dich in den Arm nehme, da geht's auch.
Ja, das stimmt. Wenn ich so körperlich runterreguliert werde, genau. Manchmal machst du so Brennnesseln an meinen Armen oder sowas.
Ich habe mir jetzt nochmal ein Halsband schon reingemacht. Also falls man das hört, dass ich so ein bisschen schmatze, wisst ihr Bescheid.
Warum hast du den dann reingemacht?
Damit ich den Podcast weiter aufnehmen kann. Das muss ein bisschen betäubt werden. Das tut voll weh.
Ja.
Ja, wir haben einfach sehr gut gelernt, finde ich, was so die Auslöser des anderen sind, was dann auch hilft. Und das ist, auch wenn man das weiß, ist es nicht immer einfach. Das muss man auch dazu sagen. So, manchmal, wenn du beispielsweise PMS hast und dann so, ja, so auch verletzend mir gegenüber bist und Sachen sagst, die du dann im Zweifel auch danach bereust, aber das trifft ja auch einen erstmal. Und dann da sich auch selbst zu überwinden und sich dann einfach in den Arm zu nehmen, zum Beispiel, das fällt mir auch immer noch ganz schwer, weil ich ja auch einfach verletzt bin. Und dann muss man sich immer wieder bewusst werden, ah, okay, das war nicht wirklich sie, sondern eben diese ja, Hormonschwankung, die dazu geführt hat. Und ja.
Ja, das hat auf jeden Fall bei uns ganz, ganz viel verändert. Und deswegen streiten wir mittlerweile viel seltener, also unnötig. Und sondern jetzt wirklich immer mal wieder, so alle paar Wochen, manchmal auch nur Monate, kommt ganz drauf an, über wirklich Themen, die uns beschäftigen und wo dann Verletzungen stattgefunden haben. Also wo man sich nicht gesehen gefühlt hat oder wo man das Gefühl hat, hey, das habe ich doch schon so oft angesprochen. So. Weil das, finde ich, ist natürlich was auch berechtigterweise zu einer Verletzung und dann auch zu einer Emotionalität und dann auch zum Lautwerden im Zweifel führt. Wenn man wirklich das Gefühl hat, okay, ich habe dir jetzt schon, keine Ahnung, 10-mal gesagt, dass es mir super wichtig wäre, dass du, weiß ich nicht, mit dem Hund morgens rausgehst oder so. Und ich fühle mich dann null gesehen und so, dann finde ich, ist das auch was man auf jeden Fall ausdiskutieren muss und was dann im Zweifel im Streit endet, wenn man sich da halt so extrem uneinig ist.
Ja, und dann können wir auch noch mal kurz darüber sprechen, wann es so schwierig wird. Also wenn es so, haben wir schon ein bisschen angedeutet, so wenn es immer so in eine Richtung geht, ist es schwierig. Wenn es Überhand nimmt, denke ich, finde ich auch, ist es schwierig. Oder wenn halt einer immer sozusagen verliert oder wenn es so in so Richtung emotionalen Missbrauch geht, wenn dann so Sachen fallen wie, du bist der Grund, dass es mir so schlecht geht oder solche Sachen. Wenn solche Sachen im Streit fallen, das ist dann schon, puh, ja, dann sollte man vielleicht noch mal hingucken. Ob das so eine gute Beziehung auch dann im Zweifel ist, wenn das regelmäßig vorkommt.
Ja, würde ich auch sagen. Also, auch wenn wir jetzt schon gesagt haben, dass wir selber auch manchmal verletzend sind, also wir haben entweder sowas wie Arschloch oder so gesagt oder so du bist voll das Arschloch. Oder manchmal dann so in die Richtung, du bist faul oder scheiße oder irgendwie sowas. Also schon natürlich was Persönliches. Mhm. Aber noch nie sind so Sätze gefallen wie, du machst alles schlechter oder du bist ein schlechter Mensch oder wenn du nicht das und das machst, dann passiert das und das. Also ja, eben genau diese so. Erpressung auch.
Erpressung ist schwierig, ja.
Genau, also ein Streit sollte immer, finde ich, beinhalten, dass man selber unzufrieden mit der anderen Person gerade ist und die gerade vielleicht kacke findet, aber nicht, also die Idee des Streits oder des Streitenden sollte nicht sein, dass die andere Person schlecht ist oder schuld ist oder so, auch, dass du mir was, also so, dass ich was von dir damit raus, also ich will ja nichts bezwecken im Sinne von, ich will dich damit nicht verändern oder, also ja, so klar, schon ein bisschen verändern. Quasi. Genau, aber ich will dich nicht klein machen oder klein halten im Zweifel. Ja. Also ich glaube, das ist ein Riesenunterschied. Mhm. Im Gegenteil, ich wünsche mir sogar, dass du argumentativ mir was entgegensetzt. Und
aber so schnell bin ich nicht.
Ja, ich weiß, aber das ist ja quasi, also ich möchte ja eben genau nicht, dass du irgendwie nichts beiträgst und nichts irgendwie selber an Meinung hast oder so, im Gegenteil, sondern ich möchte, dass wir die halt austauschen und dass wir uns dann einig werden, was jetzt die Meinung ist, auf die wir uns halt einigen. Und ich denke, das ist, wenn man das macht in seinen Streits, also wenn es einem daran liegt, für beide was quasi Positives dabei rauszuholen, mhm, und wenn man den anderen immer noch als Mensch sieht und respektiert und vor allem nicht ausrastet von wegen so, das ist Respekt, also so, was glaubst du, mit wem du hier redest? Also das finde ich auch ganz schwierig, weil man steht absolut auf einer Stufe immer. Und ich kann mit dir reden, wie ich will. Und du kannst mit mir reden, wie du willst. Und dann kann ich immer noch entscheiden, ob ich das mit mir machen lasse oder ob ich mich zurückziehe und sage so, nee, so möchte ich nicht, dass niemand mit mir redet. Mhm. Aber das liegt nicht an deiner Position, sondern einfach an deinen Worten dann.
Ja. Also ganz wichtig, ne? So dieses aktive Zuhören, das finde ich, also das ist dann sowas, wie man besser streiten kann quasi, wenn man wirklich zuhört und respektiert.
Ja, genau. Also ich glaube so, die guten Streittechniken, die kennen ja wahrscheinlich die meisten. Also so Ich-Botschaften senden zum Beispiel.
Ja, das weiß ich nicht.
Okay, dann sagen wir die halt nochmal ganz kurz. Also sowas wie Ich-Botschaften, also ich fühle mich so und so.
Oder ich finde das, ich empfinde das, nicht sowas wie du bist. Weil das macht einen Riesenunterschied, ob ich sage, ich finde, du hast Unrecht oder du bist falsch oder so. Das ist einfach so.
Also
du bist, finde ich immer so, das ist ja unveränderlich. Das ist mag ich gar nicht.
Ja.
Und ist auch empfiehlt keiner zu sagen.
Genau, also das was quasi empfohlen wird, ist natürlich diese Ich-Botschaften senden, über die eigenen Gefühle reden, die anderen Gefühle auch nicht klein machen oder absprechen oder so. Also das, muss ich sagen, kannst du nicht so gut. Wenn ich sage, zum Beispiel, dass mich das verletzt hat, was du gemacht hast, dann hast du so, also du möchtest das...
Ich will das nicht.
Genau, du willst das so doll nicht. Du willst das so doll auch nicht wahrhaben, im Zweifel, dass du was gemacht hast, was mich verletzt hat. Dass du dann immer... Du sagst ganz oft, ja, das wollte ich ja aber gar nicht. Ja, aber das macht ja gar keinen Unterschied.
Das ist trotzdem so, Was mir auch wichtig ist, wenn man so die Perspektive wechselt. Ne? Also, sich wirklich anhört, was der andere gesagt hat. Und auch wenn der andere zum Beispiel in einer stressigen Situation ist oder nicht so einen ausgeprägten Wortschatz hat zum Beispiel.
Ja, das kann ich nicht so gut.
Das dann zu sagen, okay, er hat zwar das und das gesagt, aber eigentlich das und das gemeint. Und dann kann ich es eher verstehen. Trotzdem, die Worte, die er gewählt hat oder sie gewählt hat, haben mich trotzdem verletzt.
Mhm.
Aber ich höre, was sie eigentlich sagen wollte, die Person. Das finde ich immer wichtig, dann zu verstehen, okay, was war die Absicht, auch wenn es dann vielleicht schlecht umgesetzt war.
Ja, das ist so eine typische Dynamik, die bei uns ein Problem ist. Dass du halt was anderes sagst, als du meinst und ich sag dann, ich bin verletzt und du sagst, wolltest du nicht und ich sag, hast du aber. Und dann ist es so ein, wer hat welches Wort wie, warum benutzt. Und dann ist das auch so ein bisschen nerviges Hin und Her. Da lernen wir auch gerade noch ein bisschen dazu und ja, ich versuche mehr Perspektiven wechseln und du versuchst mehr erstmal der deutschen Sprache Herr zu werden.
Hallo, ich kann nichts dafür, dass du 1 Million Bücher gelesen hast und alle Worte davon behalten hast.
Ja, aber ansonsten, ja, ich würde sagen, unser Fazit dieser
Folge... ist auch ein Zeitpunkt. Wann streitet man?
Das kann man doch nicht bestimmen.
Ja, aber man kann zum Beispiel, wenn man weiß, okay, da ist ein Thema, dann kann man das sich schon so ein bisschen schon auch planen. Also
ich jetzt, nicht.
Ja.
Idealerweise.
Wenn du dann merkst, ich habe die Klorolle wieder nicht gewechselt, dann spreche ich das nicht an, wenn du gerade die Tür verlässt und zur Arbeit gehst.
Doch, würde ich.
Ja, genau, das ist das Problem.
Das kann ich doch nicht aussagen. Ich bin ja dann sauer. Ich finde das auch so
unnatürlich. Ja, aber ich muss ja zur Arbeit.
Ja, weil meine Wut ist ja jetzt aktuell. Ja,
dann musst du, hast du im Zweifel Pech gehabt erstmal.
Ja, kommt jetzt zum Glück nicht so oft vor.
Ja.
Meistens lasse ich die Rolle liegen.
Sowieso.
Und dann kommt immer Lukas. Clemmy, was ist das hier?
Oder du sitzt auf Klo und du rufst wieder, ich brauche Klopapier. Ja. Und dann denke ich mir so, das kann ja nicht wahr sein.
Stimmt. Ich wollte auf jeden Fall ein Fazit für diese Folge ziehen, sozusagen.
Ja.
Nämlich, dass ich allen sagen möchte, dass ein Streit, der auf für euch gefühlt, für beide, wirklich ernsthaft für beide, auf Augenhöhe passiert, ist okay. Auch wenn ihr noch nicht perfekte Kommunikationsmechanismen benutzt, auch wenn ihr noch manchmal vielleicht Arschloch sagt. Wissen wir alle, dass das nicht ideal ist, aber wir sind ja auch keine Maschinen, wir sind ja alles Menschen. Und der Druck, der auf einer Beziehung lastet, weil man sich zusätzlich zum Streiten auch noch schämt, wie man gestritten hat, ist meiner Meinung nach viel schädlicher und viel höher, als sich nach so einem Streit zu sagen, Mensch, das haben wir beide nicht so gut gemacht. Das versuchen wir nächstes Mal anders, aber es ist jetzt auch kein Weltuntergang.
Ja, das Ziel sollte nicht irgendwie sein, auch den Streit zu gewinnen, sondern halt einfach so gemeinsam zu wachsen, dazu zu lernen und es beim nächsten Mal vielleicht anders zu machen.
Ja, das hast du schön gesagt.
Danke.
Möchtest du noch eine Verabschiedung starten?
Ja, ich habe was Neues gelernt. Na? San Francisco.
Tüdelü.